Ja, vielen Dank, dass ich den Raum bekomme, ein paar Gedanken mitzugeben. Ich bin so voll. Ich hoffe, dass ich das so ganz, ganz komprimiert, eine Quintessenz jetzt rüberbringen kann. Oder habt ihr bis heute Abend Zeit? Okay, ich weiß, das Lachen drückt aus. Okay, ich soll im Rahmen bleiben. Ja, das ist das pure Evangelium, was wir heute Morgen erleben. Taufe. Ich möchte ganz kurz einen Blick so zurückwerfen. Für uns als Gemeinde, vor ein paar Jahren haben wir das Haus Hohenberg hier oben aufgemacht. Das hatten wir so als Gemeinde auf dem Herzen. Für junge, jugendliche Mütter, alleinerziehende Mütter, die noch nicht volljährig sind, haben wir so auf dem Herz gehabt, Mensch, komm, wir machen die Türen auf, da dürfen Frauen einziehen mit kleinen Babys. Und wir nehmen uns die Kraft und die Liebe und das Herz und versuchen einfach Menschen zu helfen, so richtig ins Leben zu kommen. Und ihr habt gerade eben hier die Melissa stehen sehen. Melissa, du bist inzwischen verheiratet, hast einen ganz, ganz tollen Mann. Ihr habt ein zweites Kind. Und in dieser Zeit, wo du hier gewohnt hast, als jugendliche Frau mit dem Baby, da hast du Jesus kennengelernt, hast dich entschieden für ein Leben mit Jesus, und mich begeistert das, dass du heute hier bist. Auch David, du jetzt hier auch dich heute taufen lässt, bist in dieser Zeit, wo diese Frauen hier dazu kamen, bist mit in Berührung gekommen mit uns und hast Jesus kennengelernt, und auch du triffst heute diese Entscheidung oder gehst diesen Schritt. Und ich wollte es einfach so als kleines Zeugnis sagen, Mensch, ist das nicht schön? Das ist wie für mich wie eine Frucht, das ist eine Ernte, von dem wir vor Jahren gesät haben. Heute dürfen wir da ein Stück von erleben. Okay, wir sind hier technisch noch ein bisschen am Arbeiten, dass unser Clickshare funktioniert, wird klappen gleich. Gut, so viel mal vielleicht zum Einstieg. Taufe, pures Evangelium. Wir erinnern uns an das neue Leben, an das Leben in der Freiheit mit Jesus. Das ist Taufe, das symbolisiert Taufe. Es bedeutet, wir schauen uns mal an, was passiert, was sagt das Wort Gottes. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte einsteigen, die mir ein lieber Freund, der Gernot, erzählt hat. Gernot Elzner, Pastor aus Karlsruhe, der ist so mit Evangelisationsteams weltweit unterwegs, zieht immer mit vielen Jugendlichen los, und die sind nach Amerika, USA, nach Houston, Huntsville, da ist ein großes Gefängnis. 20.000 erwachsene Männer werden jedes Jahr dort entlassen, kommen in die Freiheit. Die sitzen natürlich im Gefängnis nicht ohne Grund, da sind von Mördern bis Drogendealer alles dabei, Schwerverbrecher, 20.000 Leute kommen jedes Jahr in die Freiheit. Und dieses Evangelisationsteam ist dorthin gegangen, und da gibt es so Tage, so Momente, wo einfach viele entlassen werden, immer so ein richtiger Schwung. Und das war so ein Tag, da wurden 60-70 Männer, wurde die Tür aufgemacht, 60-70 Männer, die aus Gefangenschaft die Zeit abgesessen haben, wurde die Tür aufgemacht, und sie durften in die Freiheit. Und dieses Evangelisationsteam war da, hat einen kleinen Tisch aufgebaut mit Cola, ein bisschen Hygieneartikel, und haben gedacht, weißt du was, wenn jetzt rauskommen, den machen wir so einen kleinen Empfang. Ja? Und dann stehen die da so, und ihr müsst euch vorstellen, von diesen 60-70 Männern, die da rauskommen, ist es so, dass ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte von denen dort warten, dort Familien. Das heißt, die Familien, die kriegen das natürlich mit, begleiten die Männer dort während dieser Gefangenenzeit und warten sehnlichst, dass endlich ihre Kinder, Papa, keine Ahnung, aus dem Gefängnis rauskommen. Die Hälfte dieser Gruppe, da wartet niemand. Ja? Die kommen aus dem Gefängnis, womöglich 10 Jahre gesessen, kommen in die Freiheit, und da ist niemand. Krasse Situation. Und eben dieses Evangelisationsteam hat es sich aufs Herz gesetzt, hat gesagt, weißt was, wir sind da, wir empfangen sie. Und dann kommen da so zwei Männer, zwei Begegnungen, hat er gerne mir erzählt. Eine Begegnung war, da läuft ein Mann durch und empfängt dort diese Cola, was Kleines zu essen, wie auch immer, und sieht, okay, meine Familie ist gar nicht da. Und dann sagt er einfach so zu seinem Team, wow, this is a fresh new start. Dies ist ein frischer, neuer Start. Ah ja, ein frischer, neuer Start. Taufe, frischer, neuer Start. Und der zweite läuft auch durch die Masse, da sind viele, viele Menschen, ein ganzer Pulk. Er sucht seine Familie, guckt, wo sind die Leute, die mich abholen, und entdeckt, es ist niemand da. Niemand empfängt mich. Ich bin alleine. Traurig ist dieser Mann, aber während dieser Zeit im Gefängnis hat dieser Mann sich für Jesus entschieden. Und er läuft, kommt zu diesem Stand von dem Evangelisationsteam und entdeckt und sagt, wow, ich habe gedacht, ich bin ganz allein. Ich habe gedacht, mich empfängt niemand, meine Familie ist nicht da. Und jetzt seid ihr hier. Und ich habe festgestellt oder ich realisiere, meine Familie ist da. Also, Taufe, fresh new start und meine Familie. Aufgenommen werden, ein Willkommen sein in der Familie Gottes. Darum geht es heute. Heute geht es um diese zwei Realitäten. Das Alte, der alte Mensch, er trinkt im Wasser, und das Willkommensein in der Familie. Ich möchte starten mit einem Bibelvers. Komm kurz rein hier, seid ihr da? Kommt nichts? Ah, da ist es. Okay, ich lese es vor. Und zwar Römer, der Römerbrief, die ersten 8 Kapitel geht es darum, so wie das Leben mit Jesus aussieht. Empfehlung, Luther hat gesagt, ein wahrer Christ kennt diese Kapitel auswendig. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, ob du 8 Kapitel der Bibel auswendig kennst. Ich kenne sie nicht auswendig, ich weiß dennoch, es sind super wertvolle Zeilen. Ich lese einen Teil daraus vor, aus Römer 6, 2 bis 5. Und da heißt es, als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie können wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen so nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben auch wir Anteil an seiner Auferstehung. Das sagt der Römerbrief. Ich denke, das sind klare Worte. Der alte Mensch wird abgelegt. Der alte Uwe, die alte Andrea, der alte Benny, den kennst du. Oder du kannst deinen Namen einsetzen. Der Schrott von gestern wird abgelegt. Es passiert dieser Wechsel in den Tod hinein. Der Wechsel und der neue Uwe, die neue Andrea, der neue Benny, dein Name steht auf. Mit der gleichen Kraft, die Jesus damals von den Toten auferweckt hat. Diese gleiche Kraft in der Taufe symbolisiert. Naja, jetzt sagen manche, Markus, du bist echt krass, du zeichnest da so ein richtig düsteres Bild, wie schlecht der Mensch ist und dass der Mensch sterben muss. Ich habe in der Vorbereitung mir Gedanken gemacht, Mensch, wie sind denn die Bilder, die Menschenbilder in den Kulturen? Nimm mal ganz kurz, schieb mal dein Ärmelchen hoch und kneif dich mal in den Oberarm. Spürst du was? Okay, also, im Buddhismus existierst du gar nicht. Das ist alles eine Illusion. Also du kannst dich gar nicht spüren. Das ist alles eine Illusion. Im Hinduismus ist es so, dass du gut leben musst. Bist angehalten, lebe gut, weil du wirst in etwas neu reinkarniert. Das heißt, streng dich ja an, damit etwas Besseres bei rauskommt, wenn es mal vorbei ist. Der Atheismus sagt, wir bestehen aus einer biochemischen Verbindung. Die Seele existiert nicht, es gibt keinen danach. Und ich habe mal einen Philosophen rausgegriffen, den Jacques Rousseau, sagt, der Mensch ist ein wilder Edler. Du bist edel. Der Mensch ist ein wilder Edler. Das sind die Meinungen von Menschen, wie der Mensch so ist. Und die Gesellschaft sagt oder denkt, naja, im Tiefen, im Grunde ist der Mensch gut. Und sie hat ein Problem damit, dass der Mensch sündhaft ist, was das Wort Gottes ist. Damit hat die Gesellschaft ein Problem. Ich möchte ganz kurz, als Pendant möchte ich mal das Bild von Gott über dich aufzeigen, über uns Menschen aufzeigen. Gottes Bild über dich, über mich, über uns Menschen ist absolut positiv. Gott war in bester Schöpferlaune, in höchster Schöpferlaune, hat alles kreiert. Und die Krönung, das Meisterstück, bist du und ich, das sind wir. Wir sind, so heißt es im Wort Gottes, zu seinem Ebenbild. Wir sind sein Ebenbild, er hat uns so geschaffen. Das Schönste, was er schaffen konnte, war der Mensch. Und er hat den Menschen angeschaut und am Anfang gesagt, er ist sehr gut, exzellent, Prädikat 100% gelungen. Und das Geniale ist, dass Gott nicht sehr einfach, sich es einfach gemacht hat, einfach mal 8 Milliarden Duplikat, sondern jeder Fingerabdruck, jeder Mensch ist einzigartig. So viel Liebe, so viel Wertschätzung in der Schöpfung drin, dass er sagt, Mensch, du bist es mir wert, dass ich dich einmalig schaffe. Keine Verdopplung, nichts Gleiches, ein Unikat. Und die Bibel drückt dem Menschen eine absolute Würde aus. So ist das Bild Gottes über dich und mich. Aber auch wahr, und das lesen wir im Römer 5, Vers 1 und folgende lesen wir, dass die Sünde durch Adam in diese Welt kam. Das heißt, dieser makellose Mensch, dieses Unikat, dieses wertvolle, schöne, ist durch Adam, durch Eva sündhaft geworden. Es ist wie ein Virus, der in diese Welt gekommen ist. Können wir uns gut vorstellen, wir kriegen das ja heute mit in China. Dann bricht so ein Virus aus und die Welt versucht irgendwie zu halten, dass das Ding sich nicht ausbreitet. Und du hast keine Chance, du siehst das nicht. Und hast keine Ahnung, wo steckst du dich an oder wie auch immer. Dieser Virus ist durch Adam, durch Eva, ist in diese Welt gekommen und der hat die Menschheit krank gemacht. Calvin sagt, die Verderbtheit des Menschen. Der Mensch ist verdorben. In der Natur. Und wir lesen eine Stelle weiter. Da heißt es im Römer 3, Vers 10, keiner ist klug und sucht nach Gott. Keiner ist gerecht. Keiner ist fehlerlos. Nicht einer. Das sagt die Bibel über die Menschheit und das betrifft alle. Keiner, da gibt es keinen. Du wirst unter diesen Milliarden von Menschen keine finden, so sagt das Wort Gottes. Und das Resultat, ich lese das vor, das Resultat. Durch die Sünde haben wir alle die Herrlichkeit Gottes verloren, egal wie sehr wir uns auch abmühen. Römer 3, 23. Wir können uns auf den Kopf stellen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir haben die Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Gott verloren durch die Sünde. Da ist ein Bruch. Und es betrifft jeden von uns. Da kannst du dich abmühen und Leistung bringen und beweisen, wie du willst. Der Bruch ist da. Und es gibt diesen Mechanismus. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich kenne ihn sehr gut. Ich schaue in den Spiegel, weil der Mechanismus greift jeden Tag. Der Mechanismus, der mich in Sünde führt. Ich will es nicht, aber ich falle. Ich will es richtig machen und ich stelle fest, Mensch, ich bin ganz Mensch. Ganzer Markus, mit ganzen Fehlern. Und lesen wir weiter. Römer 7, 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Hey, ich will es, aber dieser Mechanismus, der greift. Dieser sündhafte Mensch. Und die Schlussfolgerung, sage ich, ist gut, super. Ich brauche gar nicht geschockt sein. Ich brauche nicht geschockt sein über meinen Jähzorn, über meine Ungeduld, über meinen Stolz, über die Versuchungen, den Egoismus. Und wenn ich jetzt die Sachen sage, dann wird dich manches treffen. Mich trifft auch manches davon. Das Potenzial zur Sucht, es braucht mich nicht schocken. Ich habe dieses Potenzial in mir. Pornosucht, Handysucht. Ich könnte es eine halbe Stunde lang Süchte aufführen. Es wird den einen oder anderen von uns treffen. Nicht bei jedem ist es gleich. Es sind unterschiedliche Facetten, die dich herausfordern, die dich stressen. Lügen, Diebstahl. Aber es braucht mich nicht schocken, weil ich weiß, das Wort Gottes sagt zu mir, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich bin ein sündhafter Mensch. Und ich brauche nicht überrascht reagieren. Ich habe vor 2 Jahren war in Egenhausen so eine Einbruchserie. An verschiedenen Häusern wurde eingebrochen, verschiedenes geklaut, ein Auto aus der Garage und alles Mögliche. Und das war natürlich Dorfgespräch, ist doch klar. Sag mal, hast du das schon mitgekommen? Da wurde das gestohlen und da wurde eingebrochen. Wer tut sowas Schlimmes? Ja, hallo? Wer tut sowas Schlimmes? Das Potenzial ist in jedem von uns, sündhaft und zu handeln und Schlimmes zu tun. Wir brauchen nicht überrascht sein, aber ich kann euch ermutigen, da gibt es eine gute Nachricht. Da bleibt Gott nicht stehen. Da gibt es eine gute Nachricht. Wir können aufhören, voreinander so zu tun, als wären wir gut. Ich finde, das ist sowas von befreiend. Ich brauche nicht der tolle Markus sein, damit alle denken, wie toll ich bin. Und du brauchst nicht der tolle Andi sein und der tolle Johannes sein. Und im Gottesdienst kommen wir zusammen, und es ist ganz schick und alle, boah, sind die toll. Und wenn ich so wäre wie der und so, brauchen wir nicht. Wir können völlig schlicht und einfach miteinander umgehen, weil wir wissen, hey, in dir und in mir ist das Potenzial von Schwachheit, von Versagen, von Sünde. Das ist da. Es ist wie, wenn du auf eine Hochzeit gehst, hast dich ganz schick angezogen, ihr feiert schön, ihr habt gute Laune, sitzt an dem Tisch und isst deinen leckeren Zwiebelrostbraten und dann passiert es dir. Ein riesen Soßenfleck auf deinem Hemd. Und du denkst, nein. Gehst in die Toilette und nimmst das Papier natürlich ein bisschen Seife und reibst. Und du stellst fest, das kriege ich nicht weg. Ich kann es nicht verbergen. So ist das mit der Sünde. Nicht verbergen. Und dann hilft auch nur eins. Was hilft denn da? Du brauchst ein neues Hemd. Du kannst das Loch rausschneiden. Du kannst da drüber wischen, wie du willst. Aber es hilft nicht. Es ist da. Wie befreiend ist das Bewusstsein, dass wir sagen, Mensch, wir sind alle betroffen. Die Lösung. Den alten Mensch nicht verbessern, nicht tunen. Das macht man heute gerne, ein bisschen tune. Der alte Mensch muss sterben. Der muss weg, der alte. Und bei Taufe geht es um diese radikale Chefentscheidung. Diese radikale Chefentscheidung. Zu sagen, hey, wer ist mein Chef? Bis hier hatte der Feind das Recht, über mich zu bestimmen. Der hat mich schikaniert. Aber ab heute, die Chefentscheidung ist getroffen, Jesus ist Herr. Er ist der König. Er ist der Hirte, der vorausgeht, ihm folge ich. Was er sagt, das nehme ich für mich in Empfang. Diese radikale Chefentscheidung, die zeigt ihr, indem dass ihr euch tauft, jedem hier. Taufe heißt auf Griechisch, oder ist ja Baptizio und heißt so viel wie eintauchen, untertauchen, untergehen. Was geht denn unter? Schauen wir nochmal in die Bibel rein. Da steht lesen wir im 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues. Ein neuer David. Oh man, der Hammer, gell? Ein neuer David. Und in der Taufe rufe ich aus. Wenn ich jetzt hier rede über Taufe, dann werden viele ja schon getauft sein. Du denkst, naja, Markus predigt für die anderen. Nein, ich predige auch für dich, der du schon getauft bist. Weil es ist die Wahrheit, die ist. Das muss in Fleisch und Blut übergehen, das muss ins Innerste übergehen, was hier passiert. Und das muss ich im Alltag erleben. Von dem her, wir rufen aus, zum einen, das Erste, ganz kurz mal, ich rufe aus, der alte Mensch ist gestorben. Und ich rufe aus, ich bekunde es, ich schreie es förmlich in die Welt hinaus, ich gehöre zu Jesus in Ewigkeit. Hey! Und wenn das Leben hier vorbei ist, ich gehöre dann immer noch zu ihm. Ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ein neues Leben mit ihm, von Neuem geboren. Ich möchte ganz kurz nochmal zu diesem ersten Punkt jetzt hier schauen. Der alte Mensch. Darf ich dich daran erinnern, wenn du getauft worden bist schon und wenn du heute getauft wird, hey, du bist bei deiner eigenen Beerdigung dabei. Bist bei deiner eigenen Beerdigung dabei. Du kannst sagen, hey, ich war dabei. Ich habe es mitgekriegt, wie der Alte gestorben ist. Ja, ist doch so. Und der Anspruch des Teufels über dir auf deinem Leben, der ist vorbei. Hey, ist das in unseren Herzen drin? Er ist vorbei, der Anspruch ist vorbei. Er hat keinen Anspruch auf dich. Die Schlange, Ich stelle mir es immer so vor, Mensch, der Teufel, der Jahrtausende Erfahrung, wie er Menschen schikaniert, wie er Menschen verführt, wie er Menschen klein macht. Der ist Profi da drin. Das ist eine Schlange. Der weiß ganz genau, wie der Andi tickt, wie der Markus tickt, wie der Hanno tickt. Das weiß der. Der hat viel Erfahrung. Er hat nichts anderes im Sinn, als dich und mich zu schikanieren. Aber hey, in der Taufe bekennen wir proklamieren es, wir rufen es aus, der Anspruch des Teufels, er ist vorbei, er ist erloschen. Ich habe ein cooles Statement gehört, möchte ich euch sagen. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Okay? Wenn er mal wieder kommt, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und sagt, wie schlecht du bist, was du schon wieder falsch gemacht hast und dass der alte Mensch nicht ganz tot ist, ja, dann sag, weißt du was? Hey, da ist ein Herrschaftswechsel passiert. Chef ist Jesus. Und ich will dir nur sagen, kennst du deine Zukunft? Okay? Mutig sein. Ein Gedankenwechsel, eine Änderung in der Denkweise passiert. Martin Luther möchte ich zitieren, der sagt, der alte Mensch, der Adam in uns, muss ersäuft werden. Das ist die Taufe, er muss ersäuft werden. Aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen, sagt der Luther. Ja? Der Teufel steht am Montag auf und sagt, hey du, Melissa, du, das war nicht so richtig. Und Melissa steht, nein, das war richtig. Ganz und gar, Jesus in mir, es greift, es greift. Und jetzt möchte ich diesen zweiten Punkt noch anschauen, ich gehöre zu Jesus in Ewigkeit. Ich stelle mir bei Taufe das immer so vor, das ist wie bei einer Hochzeit. Und ich habe eine tolle Hochzeit gemacht, ich hoffe ihr auch, eine unvergessliche Hochzeit. Und ich habe jetzt gerade, wir sind gerade mit einem Paar dran, die haben so Ehevorbereitungskurs, machen die gerade bei uns und da haben sie eine Hochzeitseinladung uns geschickt und da war unser Anmeldungsstand so drin, can't stop loving you. Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Deshalb heirate ich dich. Ich dachte, ja, natürlich. Hey, die zwei haben sich kennengelernt und haben festgestellt, Mensch, da ist Liebe da. Die hält an, die ist nicht nach 3 Wochen zu Ende. Da hat man sich das gut durchdacht, geprüft, Beziehung auf den Prüfstand gestellt, sagt, hey, ist das wirklich lebenstauglich? Dann sage ich, ja. Und dann macht man das Ding fest. So ist das hier. In Ewigkeit, ich gehöre zu Jesus. Ein Bund, eine Versiegelung. Sagen, hey, es ist nicht eine lose Beziehung, wenn ich nach ein paar Monaten mal keine Lust mehr auf Jesus habe, dann höre ich auf. Sondern es ist dieser Bund, diese Versiegelung. Sagen, hey, ich mache das fest und das sieht jeder, wie bei einer Hochzeit. Das sieht jeder. Das kriegt jeder mit. Alle Freunde, ganze Familie, alle sind eingeladen und feiern das. Und genauso auch heute hier. Wir feiern das. Es ist ein Bund, eine Versiegelung. Das ist fest. In guten wie in schlechten Tagen. Das betrifft die Ehe. Da gibt es ja nicht nur Sonntage. Da gibt es nicht nur happy, clappy und schön und alles toll. Sondern da gibt es Tage, wo musst du dich echt überwinden und sagen, hey, ich bleib dran. Ich halt fest. Ich bleib am Ball. Ich bin Überwinder. Ich bin treu. Und all diese Sachen werden euch und uns, die wir ja schon getauft sind, das kennen wir, oder? Kennst du das? Ich kenne das. Und das gehört mit dazu. Und das Coole ist, bei einer Hochzeit, da gibt es diesen Ring. Und dieser Ring ist dieser Ausdruck von Versiegelung. Von dem Bund habe ich geschlossen. Und jeder andere sieht es auch später, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich beim Arbeiten bin, wenn ich in Urlaub gehe. Sag ich, hey, der ist vergeben. Den kann ich nicht mehr nehmen. Der ist weg. Vom Markt ist der weg. Und ich wünschte mir, ich weiß es nicht genau, ich hab so gedacht, Mensch, der Ring ist sowas Wertvolles. Ich wünschte mir, hey, das muss irgendwie auch bei Taufe, wenn ich ein Kind Jesu bin, wenn ich getauft bin, muss das sichtbar sein. Das muss erkennbar sein für alle Menschen, die dich erleben. Es muss erkennbar sein, hey, der gehört zu Jesus. Der ist vergeben, der ist weg. Taufe, ja. Ich möchte mir mal ganz kurz was anschauen zu unserer Prägung. Spannendes Thema, wie wir geprägt sind und die Taufpraxis leben. Bei mir war das ganz einfach. Ich habe mich bekehrt als Jugendlicher und bin dann in eine freie Gemeinde gekommen. Ich war nicht als Kind getauft, ich habe mich bekehrt. Das war ganz klar, hey, ich liebe Jesus, ich will mit Jesus echt ein Leben lang gehen und habe mich als Jugendlicher taufen lassen. Und seitdem bin ich in einer freien Gemeinde und das ist ganz schnörkellos gewesen, unkompliziert. So, jetzt habe ich eine super edle, tolle Frau geheiratet, die aus der katholischen Kirche kommt, die als Kind getauft wurde. Und die kam jetzt hier nach Altensteig Und wir sind jetzt diese 20 Jahre, oder sind im 20. Ehejahr. Im Mai ist es soweit, 20 Jahre. Ich bin richtig dankbar und stolz. Sag danke, Jesus, für diese Treue, die wir in diesen 20 Jahren erlebt haben, für deine Hilfe. Und es ist eine glückliche, eine schöne Ehe. Ja? Und sie kamen hier nach Altensteig, haben uns befreundet und haben dann geheiratet. Und ich als Jugendleiter, Jugendpastor, da gehört sich ja so, dass die Ehefrau natürlich eine Glaubenstaufe vollzieht. Und dann gab es Druck. Das können wir auch, gell? Druck. Sag mal, wie, du bist noch nicht getauft als Frau des Pastors. Das geht doch gar nicht. Und dann haben die Leute Druck ausgeübt und haben gesagt, hey, du musst dich taufen lassen. Und mein Schatz ist eine ganz coole. Die ist echt super, weil die hat gesagt, nö, wenn ihr das sagt, mache ich das recht nicht. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das gestresst. Weil ich sag mal, vom Wort Gottes lese ich, dass das Taufe eine Sache, eine Glaubensfrage, ein Ausdruck von Liebe, von Hingabe zu Jesus ist. Und da habe ich gesagt, hey Schatz, es wäre schon gut, wenn du dich taufen lässt. Ja, aber ich habe gemerkt, je mehr Leute irgendwas gesagt haben, desto mehr wollte sie sich nicht taufen lassen. Und dann hat Gott zu mir geredet, hat gesagt, Markus, wer bist du eigentlich? Dass du versuchst zu bewerten, was jetzt zu tun ist und zu lassen ist, guck deine Frau an, was sie für ein Leben mit mir führt und mein Schatz. Ich sag immer zu ihr, hey Schatz, du wirst im Himmel die größere Krone kriegen wie ich. Ich werde irgendwann mal einen Bollerwagen mit einer Krone hinter dir herziehen, weil die so groß ist, dass ich sie nicht tragen kann. Ja. Eine edle Perle, eine hingegebene Frau, die nicht im Vordergrund steht und die so viel Liebe und Hingabe zu Jesus hat, die hat mir das vorgelebt. Und dann sag ich ihr, dass sie sich taufen lassen soll. Das ist fast eine Frechheit, ist das. Und habe diesen Respekt. Ich wusste, okay, ich muss still sein. Ich bin einfach still geworden. Habe gesagt, Schatz, das ist deine Sache. Du machst das mit deinem Jesus aus. Und wisst ihr was? 10 Jahre. 10 Jahre lang hat sie sich nicht taufen lassen. Und habe gedacht, boah, krass, die ist hartnäckig. Und dann irgendwann, aus dem Nichts heraus, vor 10 Jahren war das, aus dem Nichts raus, kommst du zu mir und sagst, Markus, ich möchte mich taufen lassen. Und ich so, wow, wie kommt das? Ich sagte, weißt du was, Markus? Jesus hat mich angesprochen. Er hat gesagt, Freddy, das ist jetzt deine Zeit. Sag ich, Schatzi, was hat das ausgelöst? Sie hat in der Bibel gelesen und hat irgendwie so die Geschichte gelesen, wo Jesus getauft wurde. Und das hat sie so angesprochen, dass Jesus, der völlig rein war, der heilig war, da war kein Makel dran. Er war der Einzige, der keinen Fehler hatte. Und er sagt, weißt du was, ich lass mich taufen. Und er hat gesagt, boah, krass, also wenn Jesus das macht, dann kann ich das auch machen. Dann mache ich das aus Liebe zu Jesus. Und dann, das Krasse war, vor 10 Jahren durfte ich meinen Schatz taufen. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht cool? Ist das nicht ein Geschenk? Ich war so begeistert. Ich glaube, ich war mindestens genauso berührt wie sie. Ja. So von dem her, Taufpraxis. Ja, ganz schön spannend. Ich möchte uns Mut machen, Leute, von außen einen Mensch zu bewerten, wie nah er an Jesus dran ist, wie innig und aufrichtig er Jesus nachfolgt und lebt, steht uns nicht zu. Und ich sage nur, Gott hat Zeitpunkte. Der Heilige Geist, vertrauen wir darauf, dass der Heilige Geist ein Herz anklopft und sagt, hey, ich lade dich ein, mach dieses Bekenntnis. Und das kann 3 Wochen nach der Erstbekehrung sein oder 2 Tage. Es kann eine Stunde danach sein. Es kann auch 10 Jahre danach sein. Oder wie bei meiner Frau, mehr als 10 Jahre in der Summe. Ja. Aber lasst uns relaxed sein darüber, weil die Taufe ja nicht das ist, was uns rettet. Ja. Vielleicht ganz kurz so ein Quereinschub. Wie kam es eigentlich dazu, dass man Kinder tauft? Zurück. In der Bibel lesen wir, dass ein ganzes Haus getauft wurde mit samt Familienoberhaupt und Frauen und Kindern. Alles, was dabei war. Und da ist es Kultur. Im Mittleren Osten ist es so, dass es ein Familienoberhaupt gibt und der trifft eine Entscheidung und das Ding ist durch und hat gar nicht mehr mitzureden. Wenn der sagt, du heiratest den, dann heiratest du den. Wenn der sagt, du taufst jetzt, dann wirst du getauft. Dann ist das so. Das ist Kultur. Ja? Also da muss man Kultur ein bisschen im Blick haben. Das zweite ist Mittelalter und viele Jahre zuvor war es so, die Leute haben 10, 15 Kinder gekriegt und am Ende des Lebens erwachsen sind 2 geworden. 12, 13 Kinder sind gestorben. Und da haben Menschen gedacht, Mensch, ach komm, bevor die Kinder so ganz früh wegsterben, schnell taufen, dass wir sicherstellen, dass sie in den Himmel kommen. Ja. Das war eine gute Absicht. absolut aufrichtig. Aber vom Wort Gottes her, wenn ich die Gerechtigkeit Gottes erkenne und lese, dass Gott ein liebender Vater ist, dass er ein guter Vater ist, der gerecht handelt, dann weiß ich, dass er die kleinen Kinder, die keine Entscheidung für ihn treffen können, weil sie es noch nicht verstehen, bin ich mir sicher, dass die im Himmel sind. Egal was passiert in dieser Lebensphase. Ein Mensch, der nicht selbst verstanden vom Herz, vom Intellekt, der das nicht greifen kann, ist bei Jesus. Von dem wir brauchen uns keinen Stress machen. Wir brauchen nicht schnell taufen, zwei Tage nach der Geburt, sondern was die Bibel uns hier ermutigt und auffordert, ist, sagt, das ist dieser Glaubensentschluss ist, Melissa, wie du es für dich auch ergriffen hast. Dieser Glaubensentschluss zu sagen, ja, Jesus, als Liebe, als Bekenntnis für dich tue ich das. Dann nehmen wir genau richtig. So. Und dann ist es keine Wiedertaufe, sondern ist es eine Glaubenstaufe. Ja, diese Diskussion, die da manchmal losbricht. Ich möchte ein Zitat von Johannes Hartl. Ich habe bei Johannes im Internet auf YouTube so einen kleinen Podcast von ihm gesehen. Johannes Hartl ist ja bekannt und der hat was gesagt, hat mich angesprochen. Hat gesagt, möchte ich kurz vorlesen. Ich bin übrigens gleich am Ende. Johannes Hartl sagt, sich nur taufen zu lassen und sich nicht für Jesus zu entscheiden, ist kein Deal, der funktioniert. Er sagt mit anderen Worten, hey, wenn du als Kind getauft bist und lebst nicht danach, dann ist das kein Deal, denn es funktioniert nicht. Glaube und Taufe gehören unmittelbar zusammen. Er sagt, hey, wenn du getauft bist, dann muss das Leben, was dazu gelebt wird, passen. Das muss im Einklang sein. Das finde ich gut, das ist richtig. Und ich möchte sagen, nochmal einen weiteren Punkt nochmal anschauen. Frage, gibt es denn nach der Taufe noch Kämpfe? Wie ist es denn? Gibt es noch Kämpfe? Also, jetzt packe ich die Wahrheit aus. Na, die Wahrheit ist voll schon die ganze Zeit drin. Und ich möchte es aber trotzdem benennen. So, Leute, hört zu. Das Volk Israel als Bild ist aus Ägypten, aus der Gefangenschaft ausgezogen. Als Bild jetzt mal ausgezogen. Und stand vor dem verheißenen Land. Ja? Gefangenschaft in die Freiheit, in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Jetzt die Frage, das war ein Land, wo Milch und Honig fließt, lesen wir in der Bibel, da gab es Weintrauben, da könnte man nur so träumen davon und so weiter und so fort, also ein geniales Land. So, da gab es Riesen. Ich klein, du groß, Kampf, oh oh. Ja. Da gab es Riesen in diesem Land, das war das verheißene Land, das Land der Freiheit. Und ich kann dir sagen, wenn du getauft bist, dann geht es knackig weiter. Ja, es geht knackig weiter. Und es gibt ein weites Feld für dich und für mich und es betrifft uns alle. Dieses weite Feld liegt vor unseren Füßen und es ist das verheißene Land Gottes für dich und für mich. Das hat er für mich, für uns. Und es gilt es einzunehmen, zu sagen, weißt du was, Jesus, du hast diesen Weg, diesen Platz auf der Arbeitsstelle, den Freundeskreis, diese Familie hast du für mich und den nehme ich ein, dieses Gebet. Und ich gestalte das, so wie es dir gefällt. Und Jesus, du bist in meinem Herzen. Ich habe Ja zu dir gesagt bei der Bekehrung, habe das bekundet bei der Taufe, habe das gezeigt meinen Freunden, meiner Familie, meiner Gemeinde, meinen Mitmenschen. Und Jesus, mit dir gestalte ich dieses Land. So sieht's aus. Und ich kann dir sagen, übrigens, das verheißene Land ist nicht das Paradies. Okay? Einmal nur nochmal so zur Unterscheidung. Verheißenes Land ist gut, hat Gott für uns, aber Paradies kommt später. Okay, gut. Warum? Letzte Frage, glaube ich, ist das hier. Oder zweitletzte. Warum ist es so, dass man vor der Taufe oft Scham, Angst und Zweifel hat? Also wenn du mit Leuten unterhältst, dann ist es denn, wenn es ernst wird, dann kommen die Zweifel, dann kommt die Scham. Warum ist das so? Ich habe jetzt mal versucht, mal für mich zu ergreifen, weiß nicht, ob das theologisch alles allumfassende Antwort ist, aber ich sage jetzt mal, was auf meinem Herzen ist. Zum einen, Taufe ist das mächtigste Signal in die Welt hinein. Es ist ein absolut mächtiges Signal, ich gehöre zu Jesus. Und es ist doch ganz klar, da gibt es einen Gegenspieler, der will das nicht, dass das bekundet wird. Das mal von vornherein. Brauche ich gar nicht großartig Theologe sein, das kann ich sofort ergreifen. Zweite, ist es so, dass wir natürlich umgeben sind von Menschen und sind ja Menschen lieb.
und auch, was die Menschen von uns denken. Und das hast du unter Umständen Familie oder Freunde oder Arbeitskollegen. Hey, wenn die das mitkriegen, dass du so ein frommer Typ bist, hey, dann finden die das uncool. Und das macht was mit dir. Und sagst, hey, du musst ein inneres Standing haben, zu sagen, hey, dazu stehe ich. Ich bin Kind Gottes. Ich bekenne das, dass ich fehlerhaft bin, dass ich sündhaft bin und dass ich Hilfe brauche. Hey, sag das mal jemandem auf der Straße, dass du ein Mensch bist, der Hilfe braucht. Oh, du bist bedürftig. Oh, so, also das kommt nicht immer nur gut an. Also das heißt, Umfeld kann sein, dass es einfach dich drückt und drängt. Und dann ist es so, habe ich gedacht, Mensch, wenn man sich mit Leuten unterhält, die heiraten, ja, das ist ja, habe ich ja vorher auch gesagt, dieses Bild ist ja vielleicht auch ein Symbol wie Heirat. Jetzt versetz dich mal in deine Situation zurück, einen Tag vor deiner Hochzeit. Wie ging es dir da? Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann ist es ganz oft so, dass man noch in Zweifel kommt. Ist er wirklich der Richtige? Ich habe das zwar geprüft und hey, das war eine gute Zeit bisher, aber hey, jetzt das festmachen. Boah, wenn ich das jetzt festmache, ich weiß ja, ich sage das jetzt und dann geht es kein Zurück mehr. Also das ist so ein, ich würde sagen, ein normales Gefühl, das sollte uns nicht aus der Bahn werfen. Völlig normal. Also von dem her, wenn es euch hier die Tage so gegangen ist, alles normal. Ging uns auch so. Unter Umständen. So, ich lese jetzt nochmal einen Vers dazu. Und zwar lesen wir den im 1. Petrus 4, Vers 16. Da heißt es, denn wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr ehrt er Gott, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach seinem Namen genannt ist. Ja, nach Namen Christus genannt ist. Also ihr ehrt Gott. Ihr sagt, hey Gott, ich nehme dich ernst. Ich nehme dich, du bist so in meinem Herzen, ich ehre dich, ich stehe dazu. Und das geht ja nicht nur für den heutigen Tag, sondern für uns alle im Alltag. Wenn wir manchmal Herausforderndes durchmachen, Menschen uns mobben oder ausschließen oder über uns lachen, hey, wenn du dazu stehst, du ehrst Gott. Er wird hochgehoben. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ist Taufe denn heilsentscheidend? Ist es denn so, dass wenn ich nicht getauft bin, dass ich nicht in den Himmel komme? Da habe ich auch noch mal eine Bibelstelle. Und da lesen wir im Epheser 2, Vers 8, da heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Glaube, ja, nochmal, ich lese. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst oder euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht aufgrund eurer guten Taten. Keine Tat, die wir in irgendeiner Form tun, inklusive Taufe, er rettet mich, sondern der Glaube an Jesus Christus, die Beziehung, zu sagen, ja, Jesus, ich habe erkannt, ich brauche dich, ich nehme dich in mein Herz auf, das ist die Errettung, das ist das Ticket oder die Garantie für die Ewigkeit, zu sagen, ich gehöre zu dir. Und das will gelebt sein im Alltag. Nicht einmalig und dann vergessen, sondern sagen, hey, das setze ich um im Alltag, mit all meiner Schwäche, mit all meinen Fehlern, aber Jesus, da bleibe ich dran, dass ich glaube, dass ich Beziehung, Freundschaft mit dir lebe, dass ich in deinem Wort lese und das ernst nehme und im Alltag versuche umzusetzen. Vielleicht ein Bild noch dazu. Ihr könnt euch an dieses Geschehen erinnern in der Bibel, wo Jesus mit den zwei Verbrechern am Kreuz hing und der eine auf der rechten Seite sagt, du, ich habe erkannt, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Jesus. Ich möchte Buße tun. Er hat das in seinen Worten dann verstanden und getan. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, dieser Zug, der war nicht getauft. Ja. Und Jesus sagt, hey, du bist heute bei mir. Die Garantie, der Glaube, die Erkenntnis, die Buße, die Umkehr und die Nachfolge zu Jesus ist die Garantie, dass wir in seiner Ewigkeit sein werden. Umkehrschluss, naja, ich brauche mich nicht taufen lassen, ist falsch. Können wir auch sagen, okay, der Mann am Kreuz hat sich nicht taufen lassen, wieso soll ich mich taufen lassen? Das ist ein falscher Umkehrschluss, glaube ich, weil ich glaube, es ist wichtig. Die Bibel fordert uns auf und sagt, hey, ein Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu Jesus zu stehen, es rauszurufen, sagen, der alte Leben ist abgelegt, das Neue ist angenommen, fordert uns die Bibel auf. Deswegen von dem her herzlich willkommen. Falls du noch nicht getauft bist, mache ich dir viel Mut, beweg diese Gedanken, lass das nach mir im Juli, doch im Juli haben wir noch eine Taufe wieder an der Erzgrube. Und komm dazu, lass dich taufen, mach's fest. Und ich möchte nochmal aus dem Lukas 15,7, da heißt es: Ich sage euch, so wird im Himmel große Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Im Himmel ist Freude und ist Party. Es ist ein großes Fest, wenn ein Mensch sich umkehrt und Jesus nachfolgt. Das sagt das Wort Gottes. Und ich bin mir sicher, ohne dass ich das jetzt theologisch hier jetzt mit der Bibelstelle belegen kann, ich bin mir sicher, dass auch heute ein großes Fest im Himmel ist, weil drei Menschen hier ihr Leben als Bekenntnis in den Tod und in die Auferstehung, in das neue Leben hineingeben. Da ist ein großes Fest. Und das feiern wir. Deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten das Ding hier präsent haben im Gottesdienstraum. Das ist Teil von uns als Gemeinde. Das ist wie ein großes Hochzeitsfest. Heute ist ein großes Tauffest. Wir feiern das. Wir jubeln, wir klatschen, wir freuen uns mit euch. Wir feuern euch an. Und da, wo ihr auf den Wegstrecken, die kommen, Hilfe braucht, sind wir als Gemeinde da. Familie muss funktionieren. Ihr seid nicht alleine. Wir sind ein großes Team. Wir halten zusammen. Das ist die Botschaft von Taufe. Ich schließe ab mit dem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du klar bist in deinem Wort und dass du uns herausrufst aus der Gefangenschaft in das Leben, in dein wahres Leben der Fülle. Und ich möchte jetzt heute Morgen hier in diesem Raum, möchte ich dich auch nochmal ansprechen. Wenn du noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast in deinem Leben und du bist hier und spürst, Mensch, das, was der Markus hier vorne sagt, ist wahr. Und du spürst, ja, ich habe Gefangenschaft, ich habe Süchte, ich erlebe das im Alltag, dass ich immer wieder in Sünde falle, mich verstricke, mir selber schwer mache und dass der Feind, der Gegenspieler Gottes, über mich dominiert und mich schikaniert und ich will da raus, dann lade ich dich ein, dass du im Herzen jetzt diesen Entschluss triffst und sagst, Jesus, ich kehre um, ich tue Buße und komme zu dir. Und ich möchte dir nachher den Raum geben, nach dem Gottesdienst werden wir als Team hier oben am Kreuz rechts auf der Bühne sein, werden einfach da sein für ein kurzes Gespräch und auch für ein kurzes Gebet, weil ich denke, es ist wichtig, dass wenn du diesen Entschluss in deinem Herzen triffst, dass du das öffentlich mit einer Person, wie gesagt, jemand von der Pastoren oder Ältestenschaft, kurz öffnest und dass wir das im Gebet zu unserem Gott bringen. Als Bekenntnis, als klares Zeichen. Und Jesus, ich möchte nochmal weiterbeten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese Taufe heute feiern dürfen. Wir freuen uns über die drei Täuflinge und es ist ein großes Fest. Es ist ein großes Fest, Jesus. Und das ist zu deiner Ehre, dieses Bekenntnis. Du bist König, du bist Herr. Und so wie du in den Tod gegangen bist, so ist auch ihr altes Leben, wird in den Tod gehen und eine neue Auferstehung, ein neue Menschen stehen auf, eine neue Kraft, ein Herrschaftswechsel ist in der sichtbaren und unsichtbaren Welt klar vollzogen. Und ich bete, dass ihr gesegnet seid mit der Kraft, mit der Fülle Gottes, die er für euch hat. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu geben. Und das spreche ich über euch aus. In dem Namen Jesus. Und Herr, ich danke dir für die ganze Gemeinde. Viele, die schon getauft sind, viele, die schon jahrelang unterwegs sind mit dir. Und Jesus, wenn wir das lesen und das Wort Gottes anschauen, dann sehen wir von diesen Kämpfen und sehen wir, dass es jede Woche umkämpft ist, diese Werte und in diesem Leben zu leben, was du uns zur Verfügung stellst. Und das wollen wir, Jesus. Das brauchen wir. Wir wissen, dass in dir alles Gute ist. Und ich bete, Herr, für uns, dass wir diese Kraft in dieser Woche erleben, dass wir die Frische, die Erneuerung erleben und überall dort, wo der Feind immer uns wieder neu auch in Verstrickung führen möchte, Herr, wir lassen das nicht zu. Wir sagen Nein dazu. Wir bleiben frei, Herr. Und überall dort, wo er knabbert, wo er angreift, wehren wir uns und bringen das an dein Kreuz, Jesus, und räumen auf, Herr. Danke, Jesus. Amen.